SWR aktuell, Infodate am Mittag.
Mit Petra Waldvogel. Die Corona-Lage bleibt entspannt. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen hat sich im Vergleich zu gestern nicht verändert. Das Robert-Koch-Institut hat heute eine bundesweite 7-Tage-Inzidenz von 5,0 gemeldet. Das liegt am Sommer, aber vor allem eben auch am Impffortschritt in Deutschland. Über die Hälfte der Deutschen, nämlich gut 55%, haben schon ihre Erstimpfung gegen Covid-19 bekommen. Knapp 38% haben beide Impfungen. Die Zahlen klingen verlockend und schon gibt's neue Forderungen nach mehr Freiheiten für vollständig Geimpfte. Will vor allem heißen, keine Maskenpflicht mehr. Großbritannien plant ja schon, die Masken spätestens ab dem 19. Juli fallen zu lassen, obwohl dort mit der Delta-Variante die Infektionszahlen gerade wieder steigen. Können wir also nicht auch lockern und ein bisschen mehr auf die Vernunft der Menschen setzen? Nein, meint die Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, Professor Christine Falk im SWR.
Das Angebot, dass jede Person sich in Deutschland über 12 Jahren, je nach STIKO-Auslegung, aber ab 16 Jahren impfen lassen kann, ist ja ein sehr guter Start. Aber es nützt uns nur etwas, wenn die Menschen sich auch wirklich impfen lassen. Das heißt, das Angebot alleine schützt ja noch keinen. Und insofern muss man sagen, die Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. An dieser Stelle müssen wir vorsichtig sein und wir können das nur angehen, wenn wir höhere Impfzahlen haben, als wir aktuell haben und auch im September nicht nur das Angebot, sondern auch wirklich hohe Zahlen an geimpften Personen haben, damit wir verhindern, dass das Virus sich dann doch nochmal hier breit machen kann.
Die Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, Professor Christine Falk im SWR. Mehr Freiheit für Geimpfte und Strafen für die sogenannten Impfschwänzer? SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach hatte sich am Wochenende für solche Geldstrafen ausgesprochen, für alle, die ihren Termin nicht rechtzeitig absagen. Dagegen aber haben sich inzwischen viele Politiker ausgesprochen. Im ARD-Morgenmagazin warnte beispielsweise der erste parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion Buschmann, ein Strafrisiko werde dazu führen, dass sich weniger Menschen für eine Impfung anmeldeten. Er fordert, besser aufzuklären, statt abzuschrecken. Wichtig aber wäre auch, auf diskriminierende Begriffe wie Impfschwänzer überhaupt zu verzichten. Erst die Drängler, dann die Muffel, dann die Impftouristen und jetzt eben die Impfschwänzer. Die Corona-Pandemie bringt ja immer neue solcher Bezeichnungen hervor, die insgesamt aber nachteilig wirken, sagt die Leiterin des Bereichs Sprachdokumentation am Leibniz-Institut für deutsche Sprache in Mannheim, Annette Kloser-Kückelhaus im SWR.
Wenn wir natürlich sowas verwenden wie Drängler oder Muffel, dann ist damit eine Kritik verbunden. Da sage ich ja ganz klar, da will jemand schneller drankommen, als es ihm zusteht und so weiter. Und umgekehrt, wenn ich sowas verwende wie Impfmuffel, dann hat das auch so einen negativen Beigeschmack. Man muss schon aufpassen, wie man darüber spricht und berichtet. Auch wirklich zu vermeiden, wertende Ausdrücke zu verwenden. Das gilt ja übrigens nicht nur in Bezug auf die Pandemie, sondern das sollte man, denke ich, persönlich immer versuchen, möglichst so zu sprechen, dass man niemanden verletzt, niemanden ausgrenzt, kein vorschnelles Urteil in seiner Sprache deutlich werden lässt und Ähnliches. Das gelingt einem nicht immer, wenn man sehr emotional reagiert auf ein bestimmtes Thema, aber versuchen sollte man es.
Die Leiterin des Bereichs Sprachdokumentation am Leibniz-Institut für deutsche Sprache Mannheim. 70 Millionen Dollar Lösegeld, das hat die Hackergruppe, die mutmaßlich hinter der Cyberattacke auf eine US-Firma steht, gefordert. Betroffen sind aber nicht nur die USA. Nach Angaben des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, hat der Angriff auch Auswirkungen auf tausende Computer in Deutschland. Mindestens ein deutscher IT-Dienstleister mit zahlreichen Kunden sei betroffen. Anne Burkhardt berichtet.
Der IT-Dienstleister hat sich beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, gemeldet. Er betreut nach Angaben des BSI mehrere tausend Kundensysteme. Das BSI rechnet fest damit, dass sich die Zahl der betroffenen Unternehmen im Laufe des Tages erhöht, nämlich dann, wenn die Firmen die Schäden jetzt zu Wochenbeginn beim Hochfahren der Systeme bemerken. Noch habe aber niemand weitere Schäden beim BSI angezeigt, sagte ein Sprecher der Behörde in Bonn. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik gerät dazu, dass Firmen sich im Falle einer Cyberattacke sofort melden und ihre Systeme herunterfahren sollen.
Ungarns Ministerpräsident Orbán gehört nach Ansicht der Organisation Reporter ohne Grenzen jetzt zu den weltweit größten Feindinnen und Feinden der Pressefreiheit. Seit seiner Wahl 2010 greife er die Vielfalt der Medien und ihre Unabhängigkeit an, teilte die Journalistenorganisation mit. Mit Orbán stehe erstmals ein EU-Regierungschef auf ihrer Liste. Clemens Fehrenkotte berichtet.
Schritt für Schritt hätten Orbán und seine regierende Fidesz-Partei Ungarns Medienlandschaft unter ihre Kontrolle gebracht. Als Beispiele führen Reporter ohne Grenzen unter anderem den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und die ungarische Nachrichtenagentur MTI an, die in einer staatlichen Holdinggesellschaft zentralisiert worden seien. Ebenfalls befände sich seit 2017 die Regionalpresse im Besitz von, Zitat, Orbán-freundlichen Unternehmern. Ein Jahr später seien nahezu 500 Medienunternehmen in einer Holding zusammengefasst worden. Wichtige unabhängige Medien würden ausgeschaltet, zuletzt das Online-Portal Index sowie der Radiosender Clubradio.
Fokus Südwest.
In Rheinland-Pfalz machen Beschäftigte in Pflegeberufen auf besondere Weise auf die schlechte Situation in ihrem Bereich aufmerksam, und zwar mit einer Fahrraddemonstration. Die Pflegekräfte haben ihre Tour de Pflege an der Universitätsmedizin Mainz gestartet, berichtet Karin Petzold.
Eine Woche lang werden sie durch ganz Rheinland-Pfalz fahren und auf den Pflegenotstand hinweisen. Erste Station der Reise wird gegen Mittag Worms sein. Vor dem Wormser Klinikum ist eine Kundgebung geplant. Anschließend geht es weiter nach Ludwigshafen. Die Teilnehmer der Fahrraddemo werden kommenden Freitag wieder in Mainz erwartet, wenn sie insgesamt 13 Etappen hinter sich haben. Unterstützt werden sie bei der Fahrraddemo von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Nach Angaben der Gewerkschaft soll die Aktion unter anderem Pflegekräfte miteinander vernetzen und helfen, neue Kontakte vor Ort herzustellen. Die Gewerkschaft schätzt, dass in Rheinland-Pfalz rund 10.000 Pflegekräfte fehlen.
In Heidelberg können sich heute und morgen 1.200 Studierende aufgrund einer privaten Initiative eines Arztes gegen das Coronavirus impfen lassen. Der Rektor der Universität Heidelberg, Eitel, begrüßte die private Initiative und kritisierte Land und Bund, die in der Pandemie sich lange nicht um die Studierenden gekümmert hätten.
Dass die Studierenden, obwohl sie zu der am geringsten vulnerablen Gruppe der Erwachsenen gehören, einverstanden waren, anderthalb Jahre in Isolation zu studieren, mehr oder weniger in Isolation zu studieren. Und es wurde eigentlich von niemandem in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Und das sind sie einfach zutiefst enttäuscht. Und deshalb ist es nur fair, dass sie jetzt eben auch an Impfstoff kommen, damit sie ein Stück Lebensqualität im Sommer wiedererlangen können und ganz wichtig, im Wintersemester die Voraussetzungen bestehen, in Präsenz weiter studieren zu können.
Sagt der Rektor der Universität Heidelberg Eitel im SWR. Die Hochstraße in Mainz-Mombach, eine wichtige Straßenverbindung vom Industriegebiet zur Innenstadt, wird heute endgültig gesperrt. Von der 1,3 Kilometer langen Hochbrücke bröckelt Beton ab. Schon länger muss sie immer wieder mit Netzen gesichert werden. SWR-Reporterin Sabine Steinbrecher.
Vergangene Woche hatte der Mainzer Oberbürgermeister gesagt, es sei nicht länger zu verantworten, die marode Brücke in Betrieb zu lassen. Die Stadt will die Hochstraße abreißen, aber wie und wann das sein wird, ist noch völlig offen. Gesprengt werden könne sie nicht. Ein Projektteam soll jetzt einen Plan für den Abbruch entwickeln. Die Hochstraße wurde in den späten 1960er Jahren in Spannbetonweise gebaut. Schon vor 5 Jahren war bekannt geworden, dass sie nicht mehr saniert und außer Betrieb genommen werden soll.
Und dann war da noch.
Genau, das Klonschaf Dolly. Heute vor 25 Jahren, am 5. Juli 1996, wurde Dolly in einem Stall in Schottland geboren. Das erste aus einer Reifenzelle geklonte Säugetier. Ein halbes Jahr später ging die Nachricht von Dolly um die Welt. Das war eine Sensation, die Begeisterung, aber auch erregte Diskussionen auslöste. Die Angst, was die Wissenschaft wohl daraus machen könnte und wann es womöglich den ersten geklonten Menschen geben würde. Soweit ist es noch nicht, auch wenn schon 2002 eine religiöse Sekte aus den USA behauptete, einen Menschen geklont zu haben. Stimmte nicht. Aber bis heute wurde schon jede Menge geklont. Affen, Katzen, Hunde, Pferde, Esel, Kaninchen, Schafe, Schweine, Kühe, Ratten, Mäuse und so weiter. Und China plant die überhaupt größte Klonfabrik der Welt, in der dann womöglich massenhaft Steaks vom Klonrind produziert werden. Dolly selbst steht heute ausgestopft im schottischen Nationalmuseum. Das Schaf litt unter Arthritis und starb mit 6 Jahren an einer Lungenkrankheit, brachte aber vorher 6 Lämmer zur Welt, gezeugt auf ganz natürliche Weise.
SWR aktuell, Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten morgens, mittags und abends.